Was ich jetzt für die Religion gesagt habe, gilt jetzt ganz allgemein fürs Denken. Nicht bloß der Glaube, sondern auch eben das Resonieren, das Nachdenken der Menschen tatsächlich auch über Politik, über die Ordnung, über die Gerechtigkeit, übers Regieren. Alles das wird, ja.
Frage, was ist gemeint, also ich habe zum Verständnis selbstbewusste Befürwortung der Religion wegen ihrer Funktion. Wer findet die Religionen bitte gut, weil sie den Staat gut, weil sie den Staat gut tut, das hätte ich nie wichtig gekriegt.
Ich rede immer vom Staat her. Wenn der Staat sagt, ich gewähre Religionsfreiheit, wie bei uns, ja? Bei uns gibt es Religionsfreiheit. Es gibt Religionsfreiheit. Und nicht nur das. Ich richte ja auch einen Religionsunterricht an den Schulen ein, gewähre diesen Ideologen der Religion Zugang zur Jugend, zur beeinflussbaren Jugend. Ich will also, dass die ihr Botschaft loswerden. Dann ist es eine Befürwortung der Religion. Vom Staat aus. Ich meine jetzt nicht, ob der Bürger die. Für den Bürger ist es andersrum. Ne? Der Bürger denkt erstmal nicht oft an die Funktion der Religion. Wenn er ein gläubiger Mensch ist, dann sagt er halt, Gottes Wille. Gott will's, Gottes Gebot, wir sind alle in Gottes Hand. Und so denkt er eben. Wenn er dann erleben muss, dass wir alle in Gottes Hand sind, wie er denkt, aber dass es genauso richtig ist, zu denken, wir sind alle in Allahs Hand, dann muss er auch lernen, dass seine Religion Geltung gar nicht beanspruchen kann für den Inhalt, den sie hat. Für das besondere Vorstellungsgebäude von ja, Gott und den Heiligen und den ganzen Geschichten, die es da gibt. Alles das gilt für sich gar nichts im Staat, sondern es gilt bloß als was, was den Bürgern gut tut. Das war das mit wegen der Funktion.
Natürlich aber auch politischen Ansichten, so wie der Schäuble hat ja, so einen Spruch gemacht mit dem Obertieg, es nicht darum, wer recht hat, sondern wer den Volkswillen quasi bei der Wahl für sich entscheidet.
Ich wiederhole es nochmal, aber erst muss ich es selber hören. Du musst es so laut sagen, dass wenigstens ich verstehe.
Es gibt ja auch diesen Satz von Schäuble, also das ist nicht nur bezüglich der Religion, sondern auch bezüglich politischen Ansichten, so wenn ich das richtig verstehe. Also da gibt es einen Satz von Schäuble in der FAZ hat immer gesagt, dass es in der Demokratie nicht darum geht, wer recht hat, sondern darum geht, wer quasi den Willen des Volkes für sich. Auf jeden Fall geht es in der Demokratie nicht darum, wer recht hat.
Ja, also der Satz war, und das ist ja auch die Ausweitung des Themas, auf die ich jetzt hinarbeite, das alles gilt nicht nur für die Religion, sondern auch für alle politische Meinungsbildung. Die Toleranz. Ja, in der Demokratie darf jeder meinen, wie er will. Vom Staat aus erlaubt. Aber was er meint, dafür kann er, wie die Religion, keine Verbindlichkeit beanspruchen. Er kann nicht sagen, ich habe Recht, deswegen muss ich danach gerichtet werden. Sondern er darf denken, was er will, aber Geltung hat es bloß für ihn, nicht für andere. Auch nach der Seite hin gilt, was ich über die Religion gesagt habe. Die Erlaubnis, selber zu denken, ist die Unterordnung. Ja, wir kennen es immer als, das ist die Befreiung, wir dürfen. Aber genau da drin steckt, ihr dürft. Aber nur weil und insofern es nichts zu bedeuten hat, was ihr denkt. Und das ist die Seite der Unterordnung des Denkens. Das ist die Seite der Ungültigerklärung. Denkt, was ihr wollt, aber Geltung hat es alles nicht. Da kommt dann das. Sondern der Volkswille, und der wird in einer Wahl entschieden, und was die Bürger gewollt haben, sagen hinterher die Politiker. Als was, bei der Religion haben wir schon ein bisschen gehabt, als was wird denn das Denken dann eigentlich vom Staat her definiert, wenn es als bloß subjektives Meinen, wenn es darauf festgelegt wird, in jedem Fall bloß subjektives Meinen zu sein. Vielleicht kleine Klammer noch. Natürlich ist es bloß interessant auf dem Feld, wo Leute darüber nachdenken, was fürs Gemeinwesen wichtig ist. Ja, beim Musikgeschmack oder bei der Mode, ja, da muss man nichts tolerieren, weil es sowieso um nichts geht. Und wenn das zum Feld des Tolerierens wird, da komme ich später noch drauf, im Verhältnis zu den Zuwanderern, da wird am Schluss die Kleidungsfrage auch noch zu einer Frage der Erlaubnis. Aber zunächst mal und im Inland ist die ganze Frage der Toleranz von Meinungen natürlich bloß interessant bezüglich Meinungen, die ihrem Inhalt nach allgemeine Geltung beanspruchen. Wenn einer eben sagt, das und jenes, was die Regierung macht, ist nicht gerecht, ja, dann meint er, er hat einen Maßstab und danach müsste sich die Regierung eigentlich richten. Wenn einer sagt, der Draghi mit seiner Nullzinspolitik macht das Geld kaputt, ja, dann meint er, er hat eine Vorstellung davon, wie man das Geld nicht kaputt macht. Aber es ist eine Sorge um das Allgemeine, um das Gemeinwesen und was in ihm gilt und nicht gilt. Und als solches ist es von vornherein dem Inhalt nach was Geltung beansprucht. Danach müssten sich alle richten, denkt jeder. Und dazu sagt jetzt der Staat nicht, na, das ist doch ein Scheiß, was du da denkst. Ich sehe das anders. Sondern der Staat sagt, mach nur. Es gilt bloß nichts. Und diese Stellung, das ist die andere Seite der Freiheit des Denkens. Als was ist es denn dann eigentlich definiert? Wo hat es denn dann eigentlich seinen Nutzen und seinen Wert? Wozu denkt man überhaupt? Was kriegt man damit mitgeteilt? Durch die Erlaubnis. Wie gesagt, nicht durch Reden, die jemand drüber macht. Das mache ja ich jetzt, die Rede drüber. Sondern die Erlaubnis selber, was teilt die eigentlich mit? Deine Gedanken haben einen Wert, nur für dich selber. Nicht, was du über den Draghi und das Geld sagst, sondern dass du dir's denkst, ist wichtig, und zwar ausschließlich für dich. Wo ist dann eigentlich die Bedeutung des Gedankens? Nicht darin, was er nach der Seite der Objektivität hin beinhaltet, ob es eine richtige Meinung über das Geld und den Draghi ist oder nicht, sondern nur darin, dass das Subjekt sich einen Zweck einbildet, nach dem man sich richten müsste oder nach dem sich Draghi richtet oder um den es im Gemeinwesen geht oder gehen müsste. Nur die Genugtuung, die der Gedanke demjenigen, der denkt, verschafft, ist wichtig. Der Gehalt des Gedankens ist unwichtig. Was ist das für eine Definition? Das ist eine Definition, alles Denken in unserer Gesellschaft ist durch die Toleranz Weltanschauung. Ja, die Weltanschauung kann ganz konkreten Stoff haben, nämlich ist die Politik der EZB gut oder schlecht. Aber es ist sein Status nach Weltanschauung, eine subjektive Deutung der Wirklichkeit, damit sie einen Sinn hat für den Menschen, der sich die so deutet. Und was leistet der Gedanke? Er leistet, dass der Mensch die Welt irgendwie für sinnvoll hält, weil er ihr einen zugeschrieben hat. Es ist erst sich vertraut machen, sich aneignen, sich versöhnen mit einer Objektivität, wo es nicht darum geht, ob der Gedanke die Objektivität trifft, sondern bloß darum geht, ob der Gedanke das Subjekt befriedigt. Subjektives Denken, ein Widerspruch in sich, aber das ist verordnet durch die Toleranz. Okay.
Ich habe eine Frage dazu, dass du meinst, das Wichtige an dem Gedanken ist, dass er das Subjekt befriedigt. Du meinst ja auch, das gilt für die Meinungsfreiheit, genauso für die Religionsfreiheit. Und jetzt, wenn man jetzt an das aktuellste Thema denkt, auf der einen Seite stehen die Ausländerfeinde, auf der anderen die Ausländerfreunde. Und dann sagen die Ausländerfreunde und Ausländerfeinden, ja, toleriert die mal.
Ja.
Dann ist doch deren Genugtuung besteht ja gerade nicht. Also du meinst, von denen ist verlangt, dass die einfach in ihrem das meinen dürfen, ihre Genugtuung finden. Wobei doch eigentlich der Gedanke an sich schon Allgemeinheit, also Verbindlichkeit beansprucht von dem, was er leisten soll. Also der hat ja so einen Sollcharakter, meinetwegen, ja, die Ausländer, die gehören hier nicht her.
Ja.
Und dann soll das durchgesetzt werden. Und
wie soll das überhaupt gehen, wenn sich gegensätzliche Meinungen nebeneinander stehen und der Einzelne sich dann mit dem bloßen Meinen zufrieden geben soll? Das kam mir gerade einfach.
Also, mal zwei Sachen. Die eine Hälfte, die Ausländergeschichte, die Integration von Zuwanderern, die jetzt ein Thema ist und wo ja das Tolerieren, eben mein Gauland-Zitat von vorhin, wo das Tolerieren ja gerade strittig ist. Soll die Toleranz so weit reichen? Wird ja bestritten jetzt an der Stelle. Halt mal das mal fern, das kommt später. Ja? Aber die andere Hälfte, ja, da hast du doch erstmal recht. Der eine hat eine Meinung, was hier sein sollte, was sich hier gehört. Wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja, damit die Menschen nicht erpresst werden zu jeder Scheißarbeit. Kommt übrigens die entgegengesetzte Meinung und sagt, wir machen ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann können die Leute jede Scheißarbeit annehmen, dann kommt es ja nicht mehr so drauf an. Dann kommt aber der andere und sagt, na, bedingungsloses Grundeinkommen kommt überhaupt nicht in die Tüte, wer soll das bezahlen? Vor allen Dingen, es verdirbt die Arbeitsmotivation. Ja, schönes Bekenntnis zum Zwangscharakter der Arbeit in unserem Land. Egal, jetzt stehen zwei Meinungen gegeneinander. Und die sind wirklich nicht verträglich in ihrem Inhalt nach. So, was sagt der Staat, der Meinungen toleriert? Er sagt, ihm ist wurscht, sollen sie denken, was sie wollen. Das ist mal sein erster Ding. Und der nächste käme aber mir jetzt als nächster Gliederungspunkt. Und von den Bürgern verlangt er, lass du mal die Meinung des anderen stehen. Beanspruch du mal nicht, dass deine gilt und die andere nicht. Der Sache nach heißt es, gebt alle zu, dass alle eure Meinungen nichts gelten. Sondern ihr dürft dafür werben und dann wird man auf den Instanzenweg verwiesen. Könnt ihr Parteien gründen, könnt ihr und so weiter und so weiter. Und wenn er Wahlen gewinnt, dann könnt ihr das sogar verbindlich machen. Okay. Also erstmal wirklich, es wird einfach, meinetwegen Streits, die unverträgliche Positionen haben, werden darauf verwiesen, meinen dürft ihr es wohl, aber die Unverträglichkeit austragen kommt nicht in Frage.
Ja, ich hatte auch ein bisschen Probleme, du hast eben so von dem, die subjektive Deutung, die gibt den Einzelnen Sinn, oder dadurch soll dem Einzelnen die Welt sinnvoll erscheinen. Und ich hatte jetzt gleich solche Beispiele, wie du sie jetzt gebracht hast, im Kopf.
Auch da kannst du ja erstmal sagen, du hast, du Mensch, der du das bedingungslose Grundeinkommen favorisierst, du hast eine Vorstellung, wie es bei uns gut liefe. Und die Vorstellung sollst du ruhig behalten. Sie tut dir einen Dienst für dich. Du weißt, wie die Probleme zu lösen wären. Du darfst sie nicht lösen wollen. Du darfst nicht der sein, der hinlangt. Aber dass du dir einen Gedanken machst, wie die sozialen Probleme zu bewältigen wären, dass du eine Vorstellung hast, wie es gut wäre, ist gar nicht schlecht. Das ist eine konstruktive Stellung zu dem Ganzen. Und wenn der andere sagt, da geht die Arbeitsmotivation kaputt und dann geht unsere Wirtschaft den Bach runter, von der wir alle leben, dann ist es auch ein verantwortungsvoller Gedanke fürs Gemeinwesen. Der darf sich jetzt nicht brutal, brachial oder argumentativ kompromisslos gegen den bedingungslosen Grundeinkommensbefürworter durchsetzen wollen, aber auch sein Gedanke als solcher ist ehrenwert, weil er eigentlich auch ein Verantwortungsgedanke ist. So, nach der Seite hin, die Leute machen sich einen Reim auf, was fehlt, was schiefläuft, was es bräuchte und wie es gut wäre. Und all das ist gewünscht, wenn es bereit ist, sich zurückzunehmen zu einem bloßen Meinen.
Das, was du immer meinst mit der Objektivität des Gedankens.
Ja.
Das heißt, die Objektivität fordert eigentlich die Konsequenz aus dem Gedanken, das durchzusetzen oder das zu machen.
Also politische Gedanken tun das, die fordern das, ja, genau. Und diese Forderung, die eigentlich implizit immer dabei ist, wenn einer sagt, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja, wer das sagt, der ist der Meinung, das muss sein, das muss her und das müssen alle einsehen, dass das das Richtige ist. Und dann kriegt er gesagt, den Gedanken darfst du ruhig behalten, aber für dich. Behalte ihn für dich. Und jetzt habe ich einfach einen Schluss draus gemacht. Wozu sind die Gedanken dann eigentlich gut? Dazu, dass die Leute eine Stellung einnehmen zum Gemeinwesen. Eben. Verantwortung zeigen. Oder, ach, ich darf an dem Ding nicht rumfingern. Oder die Ordnung, der Ordnung irgendeinen Sinn, irgendeinen guten Zweck abgewinnen, von dem sie meinen, um den geht's eigentlich oder um den müsst's gehen. Und das ist konstruktives Denken und das ist gewünscht. Okay.
Nochmal kurz, du hast vorher gesagt, die Bürger werden dazu angehalten, dass sie gegenseitig ihre Meinungsverschiedenheiten, also dass sie sich gegenseitig tolerieren in ihren Meinungsverschiedenheiten. Aber im Staat ist es doch wurscht, wenn es am Stammtisch sich irgendwelche zwei Typen anbrüllen und sagen, nein, du bist volles Arschloch und du bist falsch. Den kümmert es doch nicht. Also da geht es so mehr darum, dass man praktisch das nicht in die Tat umsetzt. Also jetzt mit Missgabeln für das bedingungslose Grundeinkommen auf die Straße geht und sowas.
Naja, da hast du es ja. Die eine Meinung tritt auf und verlangt was. Die andere Meinung sagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ernstlich festhalten an seinem Standpunkt und den geltend machen, führt unter diesen Umständen irgendwann zur Gewalt, zum Kampf. Und da sagt der Staat, ihr könnt euch ruhig anbrüllen, wenn ihr wollt, aber den Übergang nicht. Dann komme ich. So, und das reicht eigentlich erstmal, weil es ist dann wie eine Stufenfolge. Aber die muss man die Stufenfolge halt der Reihe nach aufblättern. Der erste Schritt ist, der Staat toleriert Gedanken, aber verlangt, dass sie Gedanken bleiben. Das ist jetzt seine Genehmigung und seine Entmachtung des Denkens der Bürger. Das verlangt er jetzt dann den Bürgern ab. Nicht nur, meint nicht, dass ihr mit euren Gedanken mir an den Karren fahren könnt, sondern mit euren Gedanken dürft ihr auch eurem Nebenmann nicht an den Karren fahren. An den Karren fahren heißt jetzt vieles. Erstmal anbrüllen am Stammtisch, bitte, bitte. Aber da gibt es eine Grenze. Die Grenze ist, wenn Gewalt ins Spiel kommt. Aber weil jetzt das die Forderung ist, wird es auch zu einer allgemeinen Sittlichkeit im Land, aber da wollte ich eigentlich später dahin kommen, wird zur allgemeinen Sittlichkeit im Land, dass man einander nicht kritisiert. Ja, das ist jetzt, das hat jetzt der Staat nicht direkt verlangt. Kritisiere nicht einen anderen Gedanken. Aber es ist die allgemeine Sittlichkeit, jetzt kommen wir dann später mal dazu, wie wird denn in Talkshows argumentiert? Wie läuft's denn da? Aber ich möchte vorher an meiner Gliederung noch ein bisschen festhalten.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem... ich kann auch laut reden.
Mach doch.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Sinn. Also, du hast vorhin gesagt, was leistet die Konzession der Meinungsfreiheit für den Bürger? Und da hast du gesagt, also eigentlich ist das sehr ähnlich wie die Frage, die er schon gestellt hat, was ich jetzt sage. Dann hast du gesagt, für den Bürger hat es, also der Bürger darf die Meinung haben, die Politik ist ungerecht. Das heißt zwar praktisch überhaupt nichts, aber er kann es so sehen. Und dann hast du gesagt, das hat die Leistung, dass er der Politik einen guten Sinn zuschreibt. Dass er für sich einen guten Sinn weiß. Und das habe ich, das leuchtet mir nicht ein, weil ich denke, einerseits, also es gibt die eine Seite, auf die du verwiesen hast, dass der Bürger natürlich mit seiner Meinung, dass die Politik, wie sie ist, ungerecht ist, einen Weg gewiesen hat, dass er eine Partei gründen kann und so weiter, also dass seine Meinung eine Chance hat, wie sie praktisch werden kann. Das ist eine Vertröstung und daran kann er sich abarbeiten, okay. Und die andere Sache, also wenn der Bürger damit zufrieden ist und sagt, die Politik ist ungerecht und ich wüsste, wie sie eigentlich sein soll, dann, also ich verstehe nicht, was die Konzession dessen, also das, dass der Staat sagt, ja, so darfst du es sehen, was die dazu beitragen soll, dass der Bürger einen guten Sinn für die Politik weiß. Weil wenn er das so sieht, dann liegt es doch an dem Gedanken, dass er sagt, eigentlich würden ganz andere Regeln gelten und nicht daran, dass der Staat sagt, du darfst es auch so sehen.
Okay, also müssen wir den Übergang nochmal ein bisschen ausdrücklich machen. Den Übergang, ja, damit wir es richtig haben, den Übergang von der Konzession zum konstruktiven Mitdenken. Ja, das war die Frage. Man könnte ja als erstes mal sagen, okay, der Staat sagt, denkt, was ihr wollt. Der Bürger hört als erstes die Konzession raus, ich darf. Nicht so sehr hört er raus, es hat ja auch nichts zu bedeuten, was ich denke. Ich darf. Wie bei der Religion übrigens, da ist es auch total auffällig. Also bei der Religion leuchtet es einem vielleicht noch am allermeisten ein. Dass ich darf, ist nicht bloß, der Staat schaut weg, sondern das ist meine Anerkennung durch den Staat. Also ich darf an den Gott glauben, den ich mir ausdenke. Der Staat, der mir erlaubt, meinen Glauben zu leben, ist die Schutzmacht meiner geistigen Freiheit. Weil es mir erlaubt wird, habe ich erstmal ein eindeutig positives Verhältnis dazu. Ich darf, das piept irgendwie, ne? Vielleicht muss man es ein bisschen leiser stellen. Ich glaube, es ist eh laut genug. Weil ich darf, ist das Gemeinwesen eins für mich, denn es erlaubt mir, zu denken, zu glauben, wie ich will. Da ist die Genehmigung, ist eigentlich dann schon die Eingemeindung, die ideelle Eingemeindung des Bürgers ins Gemeinwesen. Weil ich darf, ist der Staat die Schutzmacht meiner geistigen Freiheit. Und dann ist es nicht bloß so, dass ich als Selberdenker halt mach, was ich will, sondern ich bin da drin von der Obrigkeit anerkannt. Ja, das war dieses mit den Hugenotten am Anfang. Die sind dann auch ehrenwerte Franzosen. Und dann sind sie aber auch Franzosen. Dieser Schritt, weil sie dürfen, ist es Dürfen nicht bloß ein Dürfen, sondern ein Anerkanntsein in dem, was sie treiben. Und das nimmt die Leute automatisch positiv für diese Obrigkeit ein. Insgesamt alles auf der sicheren Grundlage. Und übrigens, es geht auch bloß auf der Grundlage. Auf der sicheren Grundlage, dass ihr praktisches Leben sowieso eingebaut ist in die Gesetze und ihre Interessen sowieso orientiert sind auf das Erlaubte und Verbotene im Land, sodass sie sowieso in praktischer Hinsicht Teil dieses Staates oder Teil dieser Gesellschaft sind, an der Konkurrenz teilnehmen halt. Und deswegen ihr ganzes Denken auch auf das, was sie der Konkurrenz abgewinnen, wie sie in ihr stehen und wie sie, die Konkurrenz, richtig geregelt werden müsste. Richten. Also das Ganze hat die eine große sichere Bank, dass die Leute in praktischer Hinsicht schon längst auf den Staat und seine Ordnung hin orientiert sind durch die Gesetze. So, wenn sie das sind, und nur dann gibt es übrigens die Gedankenfreiheit, wenn sie das sind, dann ist die Gedankenfreiheit nichts anderes als die Freiheit, diese Hinorientierung als eigene geistige selber zu machen. Dann ist das Denken immer eine Variante von Patriotismus. Das ist der schwierige Punkt hier, aber das ist auch der wichtige, weil da merkt man, der Satz, den ich ganz Anfang oder weit vorne mal gesagt habe, wenn der Staat da was zulässt, wenn er meinen und Glauben toleriert, dann heißt es nicht, dass er sich raushält, sondern dann weist er dem Denken eine Funktion zu, eine Rolle zu. Eben die negative Rolle, über die ist viel geredet worden. Negativ im Sinn von Geltung könnt ihr nicht beanspruchen. Aber die positive Funktion, die zugewiesen wird, ist, ihr dürft euch euer Verhältnis zum Gemeinwesen selber zurechtlegen. Vielleicht ein kleiner Exkurs an der Stelle. Ohne diese sichere Verankerung der Menschen in der kapitalistischen Konkurrenz funktioniert das nicht. Die ganze Geschichte des Nahen Ostens ist eine Geschichte von Staaten, die alle modern sein wollten. Also ich meine jetzt den Irak, ich meine Syrien, ich meine auf seine Weise, auf ihre Weise die Türkei. Da ist die Trennung von Staat und Kirche von oben verordnet worden. Und wenn die Verankerung der Menschen in der kapitalistischen Konkurrenz nicht bombenfest ist, dann führt es zu allem Möglichen, aber nicht dazu, dass die Leute sich staatstreue Gedanken von selber machen. Dann kommen lauter Vorstellungen dessen auf, dass das geistige Band der Menschen, in dem Fall der Islam, von modernistischen Regierungen mit Füßen getreten wird und kaputt gemacht wird. Ja, in der Türkei ist es das, nach 50 Jahren Kemalismus kommt endlich der Islam an die Macht. Es kommt endlich eine Partei an die Macht, die dem Islam als der ideellen Volksidentität, als der geglaubten Gemeinschaft der Bürger, das ihr gebührende Recht einräumt. Und in anderen Staaten wie dem Irak und Syrien, da zerfallen die Staaten drüber. Dass ganz andere Loyalitäten entstehen, wenn der Staat nicht terroristisch alles andere unterdrückt. Weil, also wenn er was zulässt oder wenn er aus Schwäche was zulässt, dann ist das immer gleich staatssprengend, weil die sichere Verankerung in der wirklichen Abhängigkeit nicht existiert. Also das war jetzt eine Schleife zu dem Thema, wieso führt denn eigentlich das freie Denken, das Selbstdenken lassen, so zuverlässig zu lauter patriotischen Gedanken?
Ja, aber im Fall der Türkei stimmt das doch gar nicht. Also da wird der Erdogan bezieht sich doch explizit positiv auf den Atatürk und auf die kemalistische Partei. Der lässt sich ja neben Atatürk mit einem riesigen Bild abbilden und so weiter. Und in jedem kleinen Supermarkt hängt irgendwie und in jedem Haus hängt ein Bild von dem Typen.
Naja. Er sagt, für die Türkei würde es nicht stimmen, was ich da sage, weil der Erdogan hält große Stücke auf den Atatürk und möchte gerne in seiner Tradition stehen oder stellt sich in seine Tradition. Und da kann man sagen, ja und nein. Die eine Hälfte, also dein Einwand, der Stoff, ist, den du vorträgst, hat schon was für sich. Nach der einen Seite hin hat Atatürk die Türkei groß gemacht. Und dass er sie groß gemacht hat, das ist das, wo Erdogan sich anschließt. Dass er sie laizistisch gemacht hat, ist das, wo Erdogan sich nicht anschließt. Das ist sein gegenwärtiger Kampf gegen die Kemalisten. Also mit dem Urvater der Kemalisten, nämlich Kemal, Pascha Atatürk, mit dem identifiziert er sich, aber die Kemalisten bekämpft er. Die nämlich sagen, der Islam hat im Staatsleben nichts zu suchen. Okay. So passt die beiden Seiten zusammen. Jetzt haben wir alle schon ein bisschen durcheinander besprochen, weil es halt über Beiträge dann nicht mehr so sauber durchzuhalten ist. Was ich beabsichtigt hatte, war, bis hierher eigentlich bloß zu reden vom Staat, der selber toleriert. Meinungen, Glauben toleriert. Und darin, was darin alles steckt, wenn die wirkliche Macht, wenn die wirkliche politische Gewalt das Denken ihrer Untertanen freisetzt. Und diese Schritte tolerieren ist gleich. Ihm die Verbindlichkeit nehmen, dem Glauben wie dem Denken. Tolerieren, ihm die Verbindlichkeit nehmen und es darüber auf sich verpflichten. Jetzt dasselbe natürlich als Tugendgebot, das Toleranz ist nicht bloß ein Zulassen von Seiten des Staats, sondern Toleranz ist ein Gebot gegen die Bürger. Sie sollen und müssen tolerieren, was andere ihnen vorsetzen. Da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen drüber geredet. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Wenn man an wirkliche Interessensgegensätze oder an wirkliche politische Gegensätze denkt, dann heißt es halt, Sie dürfen Ihre Idee festhalten, aber Sie müssen das Austragen des Gegensatzes aufgeben. Darauf müssen Sie verzichten. Nach der Seite hin heißt es dann aber auch, ganz generell, toleriere die anderen und ihre Rechte. Toleriere, dass die anderen auch dürfen. Und dann heißt es letzten Endes, und dann kommt da ziemlich klar raus, die Toleranz verlangt die Unterordnung des Bürgers unter alle Setzungen des Staats, die natürlich immer irgendwie als Rechte anderer Leute dann existieren. Toleranz ist die Untertanentugend schlechthin. Es ist die Tugend, andere entscheiden zu lassen, was gilt. Und selbst zuzugeben, dass man selber auch bloß ein partikulares Individuum ist, das mit seinen Vorstellungen den anderen ja nicht kommen kann und Vorschriften machen kann. Also für die Bürger untereinander heißt Toleranzgebot vom Staat her keine Bevormundung der Bürger, des einen Bürgers über den anderen. In der Praxis führt das, da waren wir jetzt vorhin auch schon gewesen, ja, zu einer gewissen Sitte, zu einer gewissen Sittlichkeit des Verkehrs der Meinenden. Und dazu will ich noch ein bisschen was sagen. Da kann man sich noch ein bisschen was dran klar machen. Also die Leute haben Gedanken. Und in Talkshows und in Zeitungsspalten und in Leserbriefen und so weiter werden die ausgetragen. Aber jetzt kriegen Sie gesagt, tolerant müssen Sie sein. Ging es um die Klärung von irgendeiner Sache, wäre Toleranz das Verkehrteste. Denn wenn ein anderer eine bessere Einsicht in irgendwas hat, da können wir jetzt wieder an die alten Beispiele mit der Geldpolitik oder mit sonst was denken, wenn ein anderer eine bessere Einsicht hat, dann übernehme ich die doch gern, weil dann sehe ich es auch besser, als ich es gestern gesehen habe. Dann habe ich auch eine richtigere Auffassung von der Sache, als ich sie gestern hatte. Dazu sagen, man darf dem anderen seine Meinung nicht abspenstig machen, ist völlig idiotisch. Denn entweder er hat recht, dann übernehme ich seine gern und gewinne damit. Oder mein Einspruch hat was für sich, dann tut der andere gut daran, seine Auffassung daraufhin zu überprüfen, ob mein Einspruch nicht richtig ist. Und seine Auffassung auf eine höhere Ebene zu heben und besser zu machen. Wenn es darum ging, was zu begreifen, wäre Toleranz unangebracht. Und wo es in der bürgerlichen Welt darum geht, objektive Erkenntnis zu ermitteln, in den Naturwissenschaften, ist Toleranz auch nicht vorhanden. Sie cut halt in den politischen Streit. Und da ist die Toleranz eben die Aufforderung, der andere sieht so und du siehst so und du darfst dem anderen nicht bestreiten, dass er so sieht. Dann wird Toleranz zur Waffe in einer Auseinandersetzung, aber zu einer völlig absurden Waffe. Einer sagt was, der andere widerspricht ihm und dann kommt der eine und sagt, du bist intolerant. Was verlangt er eigentlich? Und das ist jetzt das Irre, was verlangt er eigentlich? Er verlangt die Einheit von Geltung und Nichtgeltung seiner Auffassung. Er verlangt, dass der andere ihm nicht mehr widerspricht. Ja? Aber dass der andere seine Meinung übernimmt, das verlangt er auch nicht. Er verlangt also Respekt dafür, dass er auch eine Meinung hat. Und dann kommt der andere und sagt, okay, kannst du kriegen. Er sagt, ja, das ist halt deine Meinung, aber bloß deine. Und dann streiten sie sich und der andere sagt, das ist aber meine Meinung und der andere sagt, das ist aber bloß deine Meinung. Und dann machen sie einen Streit, der dementiert den Grund, warum sie überhaupt miteinander reden. Ist das klar? Man streitet sich doch bloß, weil man über dieselbe Sache redet. Man streitet sich doch bloß, weil die verschiedenen Meinungen einen Berührungspunkt haben, wo sie sich widersprechen. Wenn jetzt jeder sagt, ich habe meine Sicht und du hast deine, dann brauchen sie überhaupt nicht miteinander reden. Und dann merkt man, dass dann, was dann die Forderung nach Toleranz oder der Vorwurf der Intoleranz, was das für verlogene Waffe in der politischen Debatte ist. Vielleicht noch eine andere Fassung. Im Grund, also auch das kennen wir, erleben wir ja auch selber, wenn wir politische Diskussionen führen mit anderen. Solange die Beteiligten sich für den Inhalt interessieren, fällt keinem die Toleranz ein. Da sagt man, ist es so, warum soll es so sein. Wenn einer mit der Toleranz kommt, das ist eigentlich, dann will er aussteigen aus der Diskussion. Dann will er eigentlich sagen, Schluss der Debatte, ich gebe meine Meinung nicht auf, aber ich will aufhören. Dann sagt er, du bist intolerant. Solange ihn interessiert, was an Bestimmungen über irgendwas geboten wird, solange fällt ihm nicht ein, dass das intolerant ist. Erst, wenn er nicht mehr mag, dann fällt es ihm ein.
Steht es wichtig, dass der Bürger aus seiner Meinung Eigentum macht?
So was Ähnliches, ja. Er behandelt sein Denken wie ein Besitz, den man ihm nicht wegnehmen darf. Oder richtigerweise, muss man jetzt noch sagen. Und auch da wieder, im Grunde ist es ja gar nicht die Meinung, für die er kämpft, sondern das Recht darauf, eine zu haben. Denn für die Meinung kämpfen, das hieße ja immer, man muss für den Inhalt kämpfen. Man muss sagen, warum der Inhalt gut ist. Aber wenn man sagt, ich muss mir von dir meine Meinung nicht schlecht machen lassen. Ja? Wer so redet, dem geht es ums Recht auf die Meinung, nicht um die Meinung selber.